Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Menschen anpöbeln, bedrohen, nur weil die ihren Job machen und anderen helfen wollen. Das ist ja eigentlich eine total strange Vorstellung. Passiert Feuerwehrleuten, aber leider immer wieder.
Dann wird es direkt schroff und inklusive schwerster Beleidigungen und wie wir das jetzt in Bremen auch vor einiger Zeit hatten, inklusive Morddrohungen.
Das sagt Christian Patzelt von der Feuerwehr in Bremen. Was Einsatzkräfte in ihrem Alltag erleben und was die Feuerwehr macht, um sich zu schützen, das ist eins unserer Themen heute. Und wir müssen über eine Schlagzeile reden. Ich habe heute gelesen und gehört, der Bundeselternrat will, ich zitiere, lottrige Kleidung an Schulen verbieten, hieß es da. Und ich habe gedacht, what? Sind wir zurück in den 50ern?
Ja, ich hatte eine ähnliche Reaktion gehabt, so, das kann doch nicht sein, hallo?
2023? Ernsthaft? Du hast dir das heute alles nochmal genau angesehen,
ja.
Also wo auch diese Idee herkommt und was an der Schlagzeile überhaupt wirklich dran war.
Und,
ne?
Und man muss tatsächlich sagen, nicht so ganz viel.
Das sagt unsere Reporterin Verena von Keitz. Alle Hintergründe bekommt ihr hier am Donnerstag, dem 7. September. Ich bin Rahel Klein, hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Gewalt gegenüber Rettungskräften, der Feuerwehr. Das war Anfang des Jahres überall Thema.
Ja, wir haben Szenen gehabt, dass vermummte Gruppen bis zu 30 Personen stark gezielt mit mehreren Schreckschusswaffen auf Löschfahrzeuge der Berliner Feuerwehr gezielt haben.
Das hat damals der Sprecher der Berliner Feuerwehr über die Silvesternacht gesagt, wo PolizistInnen und Feuerwehrleute ja massivst angegriffen worden waren. Und das war sicherlich eine besondere Situation, aber Gewalt gegenüber Feuerwehrleuten, das ist schon lange ein Problem. Und deshalb beschäftigt sich da auch gerade der Deutsche Feuerwehrverband nochmal mit auf einem Fachkongress in Berlin. Mit dabei ist Christian Patzelt, Sprecher der Feuerwehr Bremen und ehrenamtlicher Feuerwehrmann. Und mit ihm habe ich drüber gesprochen, was Einsatzkräfte alles erleben in ihrem Alltag. Herr Patzelt, können Sie sich noch an Ihren letzten Einsatz erinnern, wo das passiert ist, dass Menschen Ihnen gegenüber aggressiv geworden sind?
Ja, tatsächlich liegt das schon ein bisschen in der Vergangenheit, aber ich erinnere mich immer wieder an Situationen, wo wir Gefahrenbereiche absperren. Das ist schon skurril, weil wir ja tatsächlich nicht die Polizei sind oder irgendwie so, sondern als Feuerwehr ausschließlich die Gefahrenbereiche absperren, um eben erstens natürlich Raum für die Einsatzkräfte zu schaffen und andererseits Bürgerinnen und Bürger dann eben auch vor vermeintlichen Gefahren zu schützen. Und dann mit Unverständnis, mit ja, bissigen Nachfragen konfrontiert zu werden, jedes Ausbringen von Flatterband erklären zu müssen, das ist schon skurril. Also wir haben eine Sturmlage gehabt, wo wir einen zu stürzen drohenden Baum gesichert haben und eine Frau mit ihrem Kleinkind durch den Absperrbereich gelaufen ist, um das Kind zur Kita zu bringen. Also es ist nicht eine Bevölkerungsschicht oder irgendwie zugeschnitten auf einzelne Stadtteile oder Personen, sondern es zieht sich wirklich durch, diese Ignoranz davor, dass eine Feuerwehreinsatzstelle ein Gefahrenbereich ist. Wenn irgendjemand an seinem normalen Weg, an seinen normalen Handlungsmustern gestört ist, dann schwingt da der Ton direkt um.
Was sagen die dann so zum Beispiel zu Ihnen?
Also kann ich jetzt so im Wortlaut, es ist ein bisschen schwer, aber es geht von dem Unverständnis und von ja, Gestikulieren, wo der Unmut irgendwo klar gemacht wird, über leichte Pöbeleien. Das sind so die Szenen, die mir passiert sind. Stehen natürlich nicht in dem Verhältnis, wie auch sonst mit Rettungskräften, mit Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdiensten umgegangen wird. Da gibt es noch viel heftigere Fälle. Ne?
Sie sind ja sehr, sehr gut vernetzt und auch viel im Austausch mit anderen Einsatzkräften, auch anderen Feuerwehren. Was berichten die Ihnen?
Ja, ich selber bin Pressesprecher der Feuerwehr Bremen, wie Sie schon gesagt haben. Und bei uns fängt das im Notruf an. Wenn wir nicht ad hoc den Notrufdialog quasi dahin lenken, zu sagen, Hilfe ist jetzt unterwegs, sondern wenn wir noch ein, zwei Fragen mehr brauchen, um zu wissen, was wir letztendlich zum Notfallort schicken müssen, dann wird das direkt schroff und inklusive schwerster Beleidigungen und wie wir das jetzt in Bremen auch vor einiger Zeit hatten, inklusive Morddrohungen, wenn man die dann eben tatsächlich so einstufen kann. Und dann ist eben Schwerpunktbereich der Rettungsdienst in an neuralgischen Orten, vielleicht dann eben auch nochmal besonders zu Nachtzeiten, an Feierorten, wo dann auch Hemmungen fallen gegenüber den Rettungskräften. Da passiert dann eben, dass sie geschubst werden, dass sie angepöbelt werden, dass sie an der Weiterfahrt gehindert werden, an der Patientenversorgung gehindert werden. Das kennt da ziemlich viele Dimensionen.
Und das macht einem ja auch wahrscheinlich als Einsatzkraft durchaus Angst, vor allem wenn es dann auch körperlich wird, oder?
Ja, ich stecke da nicht in der Haut derjenigen, die Rettungsdienst fahren. Aber es ist schon so, wenn zu verschiedentlichen Orten alarmiert wird, wo vielleicht auch vorher direkt die Kollegen eine Erfahrung gemacht haben, dann schwingt da immer schon etwas mit. Und mit Verlaub, unsere Rettungskräfte rücken da an, um Patienten in absoluten Notlagen zu versorgen. Und sie dürfen da nicht mit einem mulmigen Gefühl anrücken. Das ist wirklich absolut verrückt.
Hat das nach Ihrem Empfinden nach zugenommen? Weil Gewalt gegenüber Rettungskräften, ne, auch Pöbeleien, ist ja jetzt kein neues Phänomen, leider. Was würden Sie sagen, wie hat sich das entwickelt?
Ja, ich tue mich da immer schwer, so faktisch zu sagen, es hat zugenommen. Aber dass der Ton rauer geworden ist, so wie wir es aber in allen Gesellschaftsbereichen ja irgendwie feststellen und fühlen, das hat sich halt auch bei uns jetzt herausgestellt. Also tatsächlich fehlt da der Respekt vor Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen zunehmend. Das ist das, was so durch die Bank weg die Einsatzkräfte von uns auch bestätigen. Die Fallzahlen, auch faktisch, erhöhen sich nur leicht, weil wir natürlich immer noch eine relativ große Grauzone haben von nicht gemeldeten Übergriffen.
Was würden Sie sich wünschen oder was müsste passieren, um dieses Problem auch in den Griff zu bekommen?
Ja, ein Dreiklang. Also tatsächlich müssen Zivilgesellschaft, Politik und Justiz da irgendwie zusammenwirken, für mehr Respekt sorgen, tatsächlich Gesetze so anpassen, und eben eine Strafverfolgung auch so ermöglichen, dass hier definitiv kein Handlungsspielraum ist. Ne? Auf der anderen Seite müssen wir aber auch unsere Einsatzkräfte darauf vorbereiten, wie sie mit diesen Situationen umgehen. An allererster Stelle steht die Deeskalation. Also was wir nicht möchten, sind Personen, die irgendwie in Kampfesstellung an den Notfallorten in Selbstverteidigungsszenen zu sehen sind. Darum geht es uns nicht. Uns geht es, uns Freiraum zu schaffen, um Patienten zu versorgen, um Löschmaßnahmen einzuleiten und so weiter. Deswegen ist Deeskalation das A und O in dem Moment an der Einsatzstelle und bestenfalls keine Handgreiflichkeiten. Es gibt aber auch eben die Herangehensweise, dass wir uns mit den Situationen auseinandersetzen, warum Aggressionen entstehen. Und das ist halt vielmals auch so, dass Menschen nicht hundertprozentig wissen, was dann eben Feuerwehr da macht. Und dann müssen wir das gut erklären. Dann müssen wir eben auf Personen, die nicht so ein Respektbild vor der Feuerwehr haben, auch dementsprechend eingehen und uns auf sie einlassen.
Sagt Christian Patzelt. Er ist der Pressesprecher der Feuerwehr Bremen und ehrenamtlicher Feuerwehrmann. Mit ihm habe ich über Gewalt gegenüber Rettungskräften und Feuerwehr gesprochen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Patzelt.
Ich danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Chefs und Chefinnen der Bundesländer, die sind ja gerade, ja, ich glaube, man kann so sagen, auf Klassenfahrt in Brüssel. Da haben sie mit wichtigen Leuten von der EU-Kommission gesprochen und wollten der Kommission auch sagen, was den Bundesländern eigentlich wichtig ist. Wir schauen drauf mit Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, also um welche Themen es da so ging und was so ein Treffen, so eine Klassenfahrt überhaupt konkret bringen könnte für die Bundesländer. Anka, so eine Ministerpräsidentin-Klassenfahrt nach Brüssel, das ist schon eher Ausnahme, oder? Machen die das oft?
Nein, das letzte Mal gab es das vor 5 Jahren, dass die nach Brüssel zusammengefahren sind, die Chefs und Chefinnen der Bundesländer. Die EU-Kommission ist offen für sowas, also solche Termine lassen sich machen, wenn es nicht zu oft ist. In dem Fall wurde das von Stefan Weil mitorganisiert, der ist Ministerpräsident von Niedersachsen und hat den Vorsitz, wenn sich alle Bundesländer treffen. Und NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst hat dazu heute ein Interview gegeben und ich finde, man hört ihm so ein bisschen an, dass er das schon ziemlich cool findet, dass die da jetzt alle in Brüssel sind.
Ich bin Stefan Weil sehr dankbar, dass er uns hier nach Brüssel bringt als Ministerpräsidentenkonferenz in wirklich sehr hochrangige Gespräche. Wir haben gestern angefangen mit Ursula von der Leyen und machen heute weiter mit Teilen ihrer Kommission, mit mehreren Mitgliedern der EU-Kommission.
Ja, und diese Gespräche waren heute und das waren wirklich Top-Leute aus der Kommission, mit denen die Gespräche waren.
Man hat Henrik Wüst das Lächeln in der Stimme wirklich, man hat es ihm wirklich angehört. Also die haben sich wirklich aber ja mit Leuten getroffen, die wirklich was zu sagen haben, ne? Kann man schon
ja,
sagen.
Ja, zum Beispiel der EU-Vizekommissionschef, der ist zuständig für den Green Deal, also die Klimapolitik der EU, und dann auch die Kommissarinnen, die zuständig sind für Energiefragen und für Migrationspolitik.
Das heißt, über Energie und Migration wollten die Bundesländer wirklich ganz gezielt gerne sprechen.
Ja, also das wichtigste Thema bei diesem zweitägigen Treffen war das Thema Wirtschaft und Energie. Die Bundesländer wollen zum Beispiel, dass die EU nicht nur schwache Regionen fördert, sondern auch starke, damit die Wirtschaft sozusagen nach vorne ziehen können. Und sie sagen, dass deutsche Firmen, die zum Beispiel sowas herstellen wie Chemikalien, Papier, Aluminium, Glas, Zement und Stahl, die brauchen sehr viel Energie und die können laut den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen die hohen Strompreise nicht mehr bezahlen. Und damit diese Firmen weiter produzieren können, fordern die Bundesländer, dass es für größere und auch für kleinere Unternehmen Geld vom Staat gibt, sodass der Strom für diese Firmen zumindest eine Zeit lang vom Staat subventioniert wird.
Aber was hat da die EU mit zu tun? Also die bestimmt doch nicht, welche Subvention Deutschland an Firmen zahlt, oder doch?
Ja, da hast du recht. Die EU bestimmt das nicht. Das müsste die Bundesregierung machen. Mhm. Die will das im Moment nicht. Aber falls die Bundesregierung so eine Stromsubventionierung beschließen würde, dann müsste die EU-Kommission ihr Okay dazu geben. Insofern haben die Bundesländer schon was davon, da mit der Kommission drüber zu sprechen.
Okay, aber sprechen heißt ja auch nicht, dass die EU-Kommission dann alles das so macht, wie die Bundesländer das gerne hätten.
Nee, die EU ist kein Fan von solchen Subventionen. Also übergangsweise wäre es vielleicht okay, aber durch solche Subventionen werden ja am Ende Industrien gefördert, die sehr viel Energie brauchen und damit auch viel beitragen zum CO2-Ausstoß. Ziel der EU ist es ja eigentlich, den CO2-Ausstoß stark runterzubringen in den nächsten Jahrzehnten. Also ne, läuft so ein bisschen dagegen, aber ja. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, es ist jetzt auch nicht nur Klimaschutz wichtig, sondern natürlich ist es auch wichtig, dass es der Wirtschaft gut geht.
Europa ist nur so stark, wie seine Regionen sind. Und deshalb ist es auch nur so stark, wie die Bundesländer sind und die Wirtschaft in den Regionen und in den Bundesländern ist.
Aber wie gesagt, die EU ist trotzdem kein Fan von Stromsubventionen.
Also Wirtschaft, Energie, aber es gab ja noch mehr Themen, die die Länder mit der EU besprochen haben.
Genau, ein wichtiger Punkt war noch Migration. Die Bundesländer sagen, wenn zu viele Menschen nach Deutschland kommen, sind sie überfordert. Und es ging auch noch um Wölfe. Mhm. Vor allem Niedersachsen will, dass Wölfe leichter abgeschossen werden dürfen, wenn sie ein Problem sind für die Landwirtschaft. Aber das war eher so ein Nebenschauplatz. Also wichtiger sind die Themen Wirtschaft und Migration. Und dazu haben die Bundesländer heute auch einstimmig die sogenannte Brüsseler Erklärung verabschiedet. Und in der steht dann nochmal gesammelt drin, was die Länder sich von der EU wünschen.
Die Ministerpräsidenten und Präsidentin der Bundesländer waren 2 Tage lang auf Klassenfahrt in Brüssel, um da mit der EU-Kommission über ihre Interessen zu sprechen. Worum es ging, das hat uns Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten zusammengefasst. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich konnte es heute Morgen ehrlich gesagt kaum glauben, als ich in den Nachrichten gehört habe, der Bundeselternrat empfiehlt einheitliche Kleidungsregeln für Schulen. Und dabei geht es um, ich zitiere, unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung. Also, dass das alles verboten werden soll. Und die Diskussion um Kleidung in der Schule, ne, die ist ja auch nicht neu, sorgt aber zuverlässig für Aufregung, auch bei mir, obwohl ich schon lange nicht mehr zur Schule gehe. Und wir haben uns gedacht, wir schauen da heute nochmal drauf. Auf die Hintergründe dieser Nachricht machen wir mit Verena von Kaltz aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Verena, in welchem Zusammenhang ist dieses Thema überhaupt jetzt wieder aufgekommen?
Also durch ein Interview, das die Funke Mediengruppe mit der Vorsitzenden des Bundeselternrats Christiane Gotte geführt hat. Und zwar vor dem Hintergrund, dass derzeit auch in Frankreich über so eine einheitliche Kleidung an Schulen gesprochen wird. Mhm. Und in dem Gespräch hat Christiane Gotte gesagt, der Elternrat empfehle Schulen, einen Konsens über eine Kleiderordnung zu schließen, die in die Hausordnung der Schulen aufgenommen werden können. Und ein Verstoß hätte Konsequenzen, nämlich, dass man Schülerinnen oder Schüler nach Hause schicken und verlangen könne, dass sie sich ordentlich anziehen.
Okay.
Und daraus wurde dann in vielen Medien kurz die Schlagzeile Elternrat will lottrige Kleidung an Schulen verbieten, was so aber nicht stimmt.
Okay, das heißt, es ist deutlich, man muss die ganze Nachricht hören. Worum genau geht's denn dem Elternrat aber dann? Also, weil einen Punkt haben sie ja schon, ne?
Ja, ich habe eben länger mit Christiane Gotte gesprochen und sie hat mir gesagt, dass es nur ein Vorschlag ist, wie Schulen individuell mit dem Thema Kleidung umgehen können, wenn es an der jeweiligen Schule eben ein Problem ist. Mhm. Denn sie weiß aus sehr vielen Lehrer- und Elterngesprächen, dass sich Eltern und Lehrer daran stören, wenn Schülerinnen und Schüler in ihren Augen nicht ordentlich sich anziehen, sondern zum Beispiel mit verbeulten, schmuddeligen Jogginghosen oder auch mit sehr freizügigen Klamotten im Klassenzimmer sitzen. Mhm. Und sie sagt, dass ein solcher Kleidungskonsens auch das Gemeinschaftsgefühl an Schulen fördern könnte. Aber es geht eben nicht um die bundesweite Einführung von Schuluniformen oder Einheitskleidung. Abgesehen davon würde das im deutschen föderalen Schulsystem sowieso nicht gehen.
Okay, aber es klingt jetzt auch, als würde es vor allem um die Perspektive von LehrerInnen und Eltern gehen und nicht um die, ja, von Schülerinnen und Schülern, was die dazu denken. Also was sagen die denn, die es betrifft, zu der ganzen Diskussion?
Die kritisieren genau das. Ich habe darüber gesprochen mit Wiebke Maibaum. Sie ist die Vorsitzende der Bundesschülerkonferenz.
Wichtig ist dabei, dass die Schüler dazu befragt werden, weil am Ende trifft es die, die halt die Kleidung anhaben. Weil viele definieren sich ja oder sind Teil der Persönlichkeit Kleidung, weil man ja da auch viele Sachen symbolisieren kann.
Und vielleicht ist da das Thema Jogginghose ein gutes Beispiel, an der sich ja oft Streit entzündet.
Und da ist doch auch an einer Schule in der Nähe von Köln, die sind doch da vor ein paar Monaten mal verboten worden, ne?
Ja, genau, im Frühjahr. Das hat auch für viele Diskussionen gesorgt, weil rechtlich ist es auch nicht zulässig. Mhm. Und irgendwie würde ich sagen, ist es auch so ein Generationenclash. Denn schließlich stehen Jogginghosen heutzutage bei vielen Jugendlichen eben nicht mehr dafür, dass sie billig sind und dass man mit ihnen nur schluffig zu Hause auf dem Sofa hängt, sondern die Dinger sind richtig teuer, sind Statussymbole und auch ein Ausdruck von Individualität. Das sehen natürlich vor allem etwas ältere LehrerInnen und Eltern anders. Das hat mir auch Christiane Gotte vom Elternrat bestätigt, die eben in einer anderen Zeit aufgewachsen sind und für die Schule eher so ein Ort ist, an dem es eine besondere Arbeitsatmosphäre geben sollte, der auch Tribut gezollt wird mit ordentlicher Kleidung, was auch immer das dann heißt.
Ich persönlich finde ja auch, eine Jogginghose muss gar nicht teuer sein, um ein gutes Kleidungsstück zu sein und um ordentlich gekleidet zu sein. Aber das nur von mir am Rande. Und ich meine, das ist ja genau die Frage, ne? Wenn dann eine Schule den Vorschlag aufgreift, wer entscheidet denn überhaupt, was ordentlich heißt? Das ist ja Definitionssache, oder
ja,
nicht?
Ja, genau das sagt auch Wiebke Maibaum von der Bundesschülerkonferenz, dass dabei so viel Ansichtssache ist.
Manche finden es schon lottrig, wenn jemand eine sehr weite Jeans anhat oder eine zerrissene Jeans. Und da ist, glaube ich, dann wieder die Sache, wo zieht man welche Grenze? Und genau da ist schon wieder das Kern des Problems. Ab wann gilt denn ein T-Shirt zu kurz, zu lang? Es sind ja dann Sachen, die, sage ich jetzt mal, in der Realität zur Diskussion kommen.
Und Sie meinen, dass das dann möglicherweise zu mehr Diskussionen und Konflikten führen könnte, wenn das irgendwie so geregelt ist. Tatsächlich gehen auch bei LehrerInnen die Meinungen auseinander. Ich habe heute mit einer Lehrerin eines Gymnasiums gesprochen und die sagt, dass sie überhaupt nicht an den Klamotten festmachen kann, wie sich jemand im Unterricht einbringt und ihn verfolgt. Also da wird wirklich überhaupt keine Rolle spielen, ob jemand jetzt eine Jogginghose anhat oder was anderes. Eine andere Lehrerin von einer Gesamtschule, die auch übrigens ein bisschen älter ist, die hat mir dagegen erzählt, dass sie ordentliche Kleidung immer von ihren Schülerinnen eingefordert hat, mit dem Argument, dass Schule eben was anderes ist als Freizeit und dass ihre SchülerInnen das aber auch akzeptiert hätten.
Und wenn ich daran denke, dass ich in der 5. oder 6. Klasse schon im Deutschunterricht pro contra für oder gegen Schuluniform schreiben musste, dann denke ich, diese Diskussion, die wird uns noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte beschäftigen. Also wir halten fest, es gibt viele Meinungen zum Thema, was darf im Klassenzimmer getragen werden. Und wir haben über einen Vorschlag der Vorsitzenden des Bundeselternrates gesprochen, bei Bedarf an Schulen sich auf eine bestimmte Kleiderordnung zu einigen. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass der Bundeselternrat lottrige Kleidung komplett an Schulen verbieten will, was auch immer das heißen mag. Verena von Kaltz jedenfalls hat uns das Ganze zusammengefasst. Vielen Dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist ein stabiles Überwachungsvideo aus dem Knast. Ein Häftling im US-Bundesstaat Pennsylvania flieht, indem er aufs Gefängnisdach klettert. Und zwar waagerecht. Also man sieht ihn, wie er wirklich mit Händen und Füßen jeweils an einer Wand langsam sich nach oben vorarbeitet. Die Polizei sucht jetzt fieberhaft nach dem Mann, der deswegen ja entkommen konnte. Und wir haben aber bei diesem Video noch einige Fragen offen. Also wie schwierig das ist, zwischen zwei Wänden zum Beispiel so hoch zu klettern. Beantworten kann uns das Max Sprenger. Er ist Sportkletterer, arbeitet in der Boulderhalle Standwerk in Köln und vielleicht kennt ihr ihn auch von Ninja Warrior. Max, hättest du das auch locker geschafft?
Das Video ist auf jeden Fall mega beeindruckend. Ich glaube, dass das gar nicht so wenige Menschen können. Man braucht dafür natürlich genügend Körperspannung. Aber ich mute mir zu, das auch geschafft zu haben.
Aber wenn du sagst, ne, dass du vermutest, dass das gar nicht so wenige können, dann höre ich daraus, es ist schon nicht einfach, aber auch nicht so unfassbar schwierig.
Genau, ziemlich genau, das trifft's gut.
Warum? Also warum glaubst du, dass das nicht so schwierig ist? Also braucht man nur ein bisschen Körperspannung oder was?
Schon. Ich hatte tatsächlich früher in der Schulhalle genauso einen Gang und da haben wir das die ganze Zeit gemacht, wenn wir auf den Lehrer gewartet haben.
Wirklich? Also Da seid ihr als Kinder, Jugendliche schon quasi so waagerecht zwischen zwei Wänden nach oben geklettert?
Ja, man muss aber dazu sagen, die Körpergröße macht's. Wenn man zu groß oder zu klein ist, dann ist natürlich sehr viel schwerer.
Was heißt das genau? Also wie groß muss man sein, damit man im Idealfall diese Wand gut hochkommt?
Ich würde sagen, wenn der Gang 2 Meter breit ist, dann ist es gut, wenn man mit ausgestreckten Armen ein bisschen mehr als 2 Meter lang ist.
Okay, also ein bisschen länger natürlich, sonst kann man sich ja nicht quasi draufstützen.
Ja.
Braucht man nur Körperspannung oder braucht man auch ein paar Muskeln?
In dem Fall würde ich sagen, zu Körperspannung gehören auch Muskeln, aber man braucht jetzt nicht eine sonderlich starke Griffkraft oder so. Das bedeutet, ich würde sagen, nicht nur kletternde Menschen kommen da hoch, sondern alle, die sich allgemein mit Sport betätigen und einen guten Core haben. Gute Spannung im Bauch, in der Mitte und aber auch in den Beinen und den Armen.
Okay, das heißt, ich könnte das jetzt auch vielleicht probieren, wenn ich von mir überzeugt bin, ich habe eine ganz gute Körperspannung und ich müsste dafür nicht extra trainieren. Ist das das, was du mir sagen willst?
Ja, ich glaube schon.
Aber ich habe schon, also ich weiß nicht, wie das bei dir dann damals in der Schule war. Ich hätte dabei durchaus Angst, dass ich irgendwie einfach quasi mit dem Bauch auf den Boden klatsche, weil irgendwas schief geht. Kann das passieren? Ist dir das schon mal passiert?
Mir nicht. Und ich will auch gar nicht jetzt Menschen animieren, das zu tun und dann verletzen die sich. Das Risiko besteht natürlich, wenn man wegrutscht, weil man rutschige Hände hat oder man hat vielleicht doch nicht die nötige Körperspannung, weil man sich überschätzt hat. Dann, glaube ich, kann man schön gerade auf den Boden segeln.
Ja, also es würde mich schon reizen, es jetzt auszuprobieren, aber ich glaube, ich lasse es einfach sein. Aber du findest es beeindruckend, aber du glaubst, vielleicht könnte man es schaffen.
Ja, glaube ich. Außerdem musst du ja jetzt gerade auch nicht aus einem Gefängnis ausbrechen. Ich glaube, das ist auch ganz gut so.
Das ist eine absolut korrekte Einschätzung von dir. Max Sprenger, Sportkletterer, wie man waagerecht zwischen zwei Wänden hochklettert. Das habe ich mit ihm besprochen. Wir halten fest, es ist nicht super einfach, aber auch nicht super schwer. Man braucht eigentlich hauptsächlich Körperspannung und die richtige Größe zwischen zwei Wänden.
Genau.
Danke, Max.
Sehr gern. Tschüss.
Super, danke.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.